Es reicht im Grunde ein einziger breiter Strich, ringförmig ausgeführt, und schon ist man drin in der Welt von Ralf König. Der Strich, das ist die Knollennase. Alle Figuren oder fast alle Figuren in den schwulen Lebenswelten, die Ralf König zeichnet, haben diese wunderbaren Knollennasen. Ralf König ist der vielleicht berühmteste Comic-Künstler Deutschlands. Jetzt wird er 65 Jahre alt. Er ist unser Gast vor 8. Guten Abend, Herr König.
Ja, guten Abend, hallo.
Fangen Sie eigentlich mit der Nase an, wenn Sie eine Figur zeichnen?
Nein, sondern mit den Augen. Die sind das absolut Wichtigste. Wenn die schief gehen, dann ist der ganze Ausdruck falsch. Die Nase ist immer gleich groß, aber die Mimik liegt bei mir ganz stark in den Augen. Und das muss in Sekundenschnelle, muss das zack, zack, mussten die Augen sitzen. Da passiert viel Zufall, der oft gut ist, manchmal auch nicht. Aber die Augen sind ganz, ganz wichtig bei mir.
Wie viele Versuche haben Sie, um die Augen richtig zu treffen?
Meistens klappt das. Ich mache das seit 45 Jahren. Von daher muss ich nicht mehr üben. Die Zeichnungen sind sowieso nicht das Problem, sondern wenn es denn ein Problem gibt, dann eher der Dialog, ne, der Witz, die Pointe oder überhaupt der lange Atem, wenn man eine lange Geschichte zeichnen will. Das ist dann, wo ich mit kämpfe zuweilen. Manchmal klappt es auch wunderbar, aber die Zeichnungen sind Routine geworden. Das ist kein Ding.
Und womit fangen Sie an? Mit dem Text, mit dem Dialog oder mit der Zeichnung?
Na, es ist ein Wechselspiel zwischen Bild und Text. Also ich mache nicht wie meine Kollegen oder Kolleginnen meistens das tun, so eine Art Drehbuch. Die schreiben den Text erstmal sauber hin und formulieren das alles aus und so, und dann fangen sie an zu zeichnen. Das mache ich nicht. Ich nehme einen Stift und fange einfach an und gucke mir so Bild für Bild an, wo das hingeht. Und meistens kommt mir, während ich ein Panel zeichne, dann noch irgendeine spontane Idee, wie es weitergehen könnte. Und das erhält mir auch selber den Spaß daran, weil ich oft nicht weiß, was auf der nächsten Seite eigentlich genau passiert. Wenn ich das vorher wüsste, würde ich mich sehr langweilen. Ich zeichne ganz gern, aber das ist nicht die Leidenschaft. Also ich bin eher Schriftsteller als Zeichner, würde ich sagen.
Aber das Spannende ist der Text.
Ja, auf jeden Fall. Und die Herausforderung auch, ja.
Ach, das ist ja ein Ding. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist genau umgekehrt bei...
Weil sie nicht zeichnen können, nehme ich mal an.
Also ein bisschen. Weil eben diese Liebe in diesen Figuren steckt. Und ich dachte, das muss die Leidenschaft sein.
Ja, aber das ist ja... Gerade deswegen muss es ja nicht mühsam sein. Ne? Also ich habe meine Mutter, die jetzt sehr alt ist, also Mitte 90, wir mussten neulich die Wohnung mal räumen, und die hatte zu meiner großen Überraschung ganze Kinderwerke von mir aufbewahrt. In einer Plastiktüte waren da so Schulheftchen und so Kladden.
Und?
Da habe ich geschrieben. Also ich hab zwar illustriert auch, aber eigentlich waren das Bilderbücher mit geschriebenem, mit einer sehr sauberen Druckschrift geschriebenen Texte, ganze Romane über Piraten und Weltraum und Cowboys und Horror, ganz viel Grusel und so, viele nackte Frauen. Das, was mich am meisten erstaunte, und ganz viel Jesus. Ich muss wohl mal eine katholische Phase gehabt haben als Kind auf dem ostwestfälischen katholischen Dorf, keine Ahnung. Das war ein bisschen überraschend. Ja. Aber ich habe mich wohl damals schon eher als Geschichtenerzähler verstanden, und die Zeichnungen waren so ein bisschen, um es zu illustrieren.
Können Sie sich denn heute noch in diesen Welten, in die Sie sich als Kind verloren haben, noch verlieren?
So nicht mehr. Ne? Also als Kind hat man, glaube ich, eine ganz andere, viel umfassendere Fantasie. Ich weiß noch, dass ich mit Legosteinen gespielt habe und diesen kleinen Asterix-Figürchen, die es gab in so einer Wundertüte für ein paar Groschen. Da habe ich das ganze römische Heer und keine Ahnung und Julius Caesar und Kleopatra, ich hatte diesen Elizabeth Taylor-Film gesehen, Kleopatra, und war wochenlang davon besessen und habe das alles nachgespielt. Und also ich hatte zum Glück eine blühende Fantasie und bin ein bisschen traurig manchmal, wenn ich heute Kinder sehe, die schon mit der Nase am iPhone oder am Smartphone hängen. Und ich bin froh, dass ich sowas früher nicht hatte. Ich habe mich gelangweilt, und aus der Langeweile entsteht dann sehr viel Kreatives. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Und deswegen sitze ich auch hier und rede ich mit Ihnen.
Haben Sie heute schon was geschrieben oder gezeichnet?
Nein, ich bin nämlich gerade in einer Schreibblockade. Ich kenne dieses Wort, und ich habe das aber nie auf mich bezogen. Aber ich habe seit längerem, eigentlich schon seit deutlich über einem Jahr, Ladehemmung mit einer Geschichte, die auf dem Tisch liegt. Und ich habe mit einer Kollegin, ich bin in so einem Atelier mit anderen Kollegen zusammen, und da habe ich das so am Tisch erwähnt, dass ich in der Küche erwähnt, dass ich so gar nicht weiterkomme. Und da sagte die, du hast eine Schreibblockade. Und das habe ich dann gegoogelt und ja, das stimmt. Also alle Symptome kommen auf mich zu und jetzt muss ich sehen, wie ich da wieder rauskomme. Es ist sehr, sehr anstrengend, wenn man arbeiten will und nicht kann.
Das heißt, Sie gehen aber schon jeden Tag dann an den Schreibtisch dran und sehen das da vor sich, wo Sie eigentlich weiterkommen wollen?
Ja, jeden Tag gehe ich nicht hin, aber ich habe das so im Kopf und versuche da irgendwie im Kopf mich zu sortieren und mache mir die Notizen eher so im Kopf. Aber ich muss mich... Ich habe das auch in dem Buch, was da jetzt erschienen ist, zu meinem Geburtstag auch schon in dem Interviewteil verraten. Ich mache die Nibelungen und das ist natürlich ein Brett. Das ist ein echtes Epos und sehr, sehr schräge Charaktere, die man alle nicht im Bekanntenkreis haben möchte. Und daraus möchte ich eine ganz andere Geschichte formen und ich glaube, die Idee ist auch gut. Aber manchmal sitzt man da und denkt, woran hapert's denn? Und dann gefällt mir alles nicht. Der innere Kritiker ist sowieso sehr laut bei mir. Und das sind dann Zeiten, da ist es richtig Arbeit. Wenn ich aber Konrad und Paul mache, so kleine Geschichten jeden Tag auf Facebook oder so, das läuft wie von selbst, das plumpst aufs Papier, da habe ich gar keine Probleme mit. Das ist mal so, mal so.
Sie haben diesen Jubiläumsband gerade erwähnt, den kriegen Sie zum Geburtstag. Der Geburtstag ist am 8., am Freitag. Und dieser Jubiläumsband ist toll. Also ein großes Lob an Sie, Interview mit Ihnen, ein großes Interview und auch bisher unveröffentlichte Comicstrips, viele von Konrad und Paul, die Sie schon erwähnt haben. Das Buch heißt Pflaumen, Sturz und Sahneschnitten. Den Begriff Sahneschnitten kennt man, wenn man Ihre Comics gelesen hat. Was ist der Pflaumensturz?
Der Pflaumensturz, das muss ich jetzt wahrscheinlich öfter erklären. Also das war damals in den 80ern, als ich nach Dortmund kam, da im Schwulenzentrum andockte. Da war das so ein Ausdruck für Nervenzusammenbruch oder so. Man kriegt aber jeder Gelegenheit, ich krieg einen Pflaumensturz. Und dieses Wort war damals irgendwie, fand das sehr lustig, aber so richtig drunter vorstellen konnte man sich nichts. Aber als ich den bewegten Mann dann später gezeichnet habe, für Rowohlt, mein erstes Buch bei Rowohlt damals, da habe ich das auch in eine Sprechblase geschrieben. Und das war das einzige Mal, wirklich nach 45 Jahren kann ich das jetzt sagen, das einzige Mal, dass ein Verlag gesagt hat, ach, das lieber nicht. So, also das ist schon erstaunlich, dass dieses Wort auf irgendwie Zweifel stieß.
Aber warum?
Weil ich glaube, Pflaume kann ja irgendwas mit vielleicht Frau zu tun haben oder den Genitalien der Frau. Ist ja so, man sagt ja da mal Pflaume oder so. Offenbar hat mein Lektor damals bei Rowohlt irgendwas damit verbunden. Mich darf man da nicht fragen, ich kenne mich mit Pflaumen nun so gar nicht aus, aber der Pflaumensturz ist jetzt im Titel und da werde ich sicherlich noch oft gefragt. Sie sind der Erste, Gratulation.
Oh, danke schön. Sie haben 1981 angefangen, Ihre ersten Comics zu veröffentlichen. Da gab es noch den Paragraphen 175, der schwulen Sex unter Strafe gestellt hat. Der Paragraph ist erst 1994, glaube ich, abgeschafft worden. Wie revolutionär waren denn Ihre schwulen Comics damals? Wie revolutionär haben Sie sie empfunden?
Ich habe das selbst gar nicht als revolutionär empfunden, weil ich aus einer anderen Ecke kam. Also ich habe als 11-Jähriger damals erstens die Pornos im Schrank meines Vaters entdeckt und zweitens die Underground-Comics, die amerikanischen, die der Volksverlag damals gedruckt hat. Also Fritz the Cat von Robert Crumb und die Freak Brothers von Gilbert Shelton und so. Und ich wollte coole Comics zeichnen. Und weil ich nun mal schwul bin, waren die dann schwul. Ich habe da weder gedacht, ich mache jetzt Aufklärung oder bin jetzt aktivistisch da tätig. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich wollte einfach nur coole, etwas schweinische Comics zeichnen für Erwachsene. Und das habe ich getan. Und dass das dann zu einer Zeit passierte, wo es gab ja noch kein Internet oder so, ich bekam ja kaum Feedback. Ich merkte nur, dass die Heftchen und Bücher sich gut verkauften. Aber was das für die Leute bedeutet hat, die das damals gelesen haben, in der Zeit, wir reden hier von Anfang der 80er Jahre, das habe ich nicht gewusst. Das höre ich heute ganz, ganz oft sogar, und das macht mich auch stolz und zufrieden, dass mir ganz oft Leute sagen, dass diese Comics ihnen damals beim Coming-out sehr, sehr geholfen haben. Das habe ich aber nicht bezweckt. Also ich wollte einfach nur coole Comics zeichnen.
Also Sie waren ein Aktivist, ohne ein Aktivist sein zu wollen?
Ja, ich hatte Comics im Kopf und gar nicht so sehr mein Schwulsein. Das war irgendwie nicht das brennende Ding, was ich erzählen wollte. Allerdings weiß ich auch, dass ich als Kind oder als Pubertierender, da gab es dieses Bertelsmann-Volkslexikon bei meinen Eltern im Regal. Und da habe ich dann schon mal geguckt, was ist denn das mit Homosexualität? Also ich habe das dann nachgeblättert. Und da stand dann, dass man da mit Freiheitsstrafe bis zu weiß ich nicht, 2 Jahre oder was, irgendwie ihn verstand da zu diesem Paragraphen 175. Und das war natürlich erschreckend. Ne? Ich hatte ja keine sonstige Info. Ich merkte nur, dass ich das bin und dass ich dafür ins Gefängnis kann. Aber eigentlich ist mein Coming-out dann doch zu einer Zeit passiert, wo das Bett schon ziemlich gemacht war. Also Rosa von Braunheim und all die Kneipenwirte, die damals immer wieder die Kneipe offen gemacht haben, obwohl die geschlossen wurde von irgendeiner Sittenpolizei oder so, das waren die Helden. Also ich habe halt witzige Comics gemacht und das war halt der Effekt. Ich will das jetzt nicht runterspielen, aber ich war nie Aktivist oder mutig oder so.
Nee. Wie alt waren Sie bei Ihrem Coming-out?
Naja, spät. Ne? Also für heutige Zeiten würde man sagen spät. Ich mit 17, ich meine, gemerkt habe ich das schon als Kind, aber mit 17, 18 habe ich mich da langsam rausgetraut, habe mich dann auch verliebt und dann schlug es mich nach Frankfurt, 1979 nach Frankfurt zu einer Veranstaltung, die hieß Homo Lulu. Das war so ein bisschen wie der erste CSD mit Demo und so. Und da ging das los. Also mit 18, 19, sag ich mal, hatte ich mein Coming-out. Und das hatte ich auch sehr schnell. Ich habe das allen meinen Arbeitskollegen und meinen Eltern und Freunden dreist vor die Nase gebunden. So ist es nun mal, kommt damit klar. Woher ich den Mut und die Kraft genommen habe, weiß ich heute auch nicht. Aber das war damals so. Es war einfach klar, ich bin schwul und da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen.
Ja. Sie haben in der Schreinerei, wo Sie diese Ausbildung gemacht haben, über die wir gleich noch kurz sprechen, da haben Sie einen Zettel an Ihren Arbeitsplatz geklebt, ne? Mit einem Gedicht?
Ja, das war, ich hatte jetzt keine Lust zu den Leuten zu gehen. Das war eine Fabrik, eine Holzfabrik. Da waren 150 Leute, die da arbeiteten. Und ich war da in so einer Furniermaschine und schnitt das Furnier zu für die Schränke da und so. Und ich habe jetzt keine Lust gehabt, zu den Leuten zu gehen und zu sagen, hey, hört mal, ich muss euch was erzählen oder so. Zumal das auch sehr unangenehme Leute waren zum Teil. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach so. Ich schreibe da einen Zettel an die Maschine, an der ich da war. Darauf stand, schwul zu sein, bedarf es wenig. Ich bin schwul und heiße Ralf König. Und das habe ich einfach an diese Maschine gepappt. Und dann, wenn ich aufs Klo ging und wieder zurückkam, dann standen da immer Gruppen von Leuten und guckten auf den Zettel und fragten sich, was ich wohl damit meine. Es hat mich aber auch keiner gefragt und das war eine gute Erkenntnis damals, dass die eigentlich mehr Angst vor mir hatten, als ich vor denen. Denn die kannten mich ja schon 3 Jahre oder 4 oder so und plötzlich war ich schwul und dann war das plötzlich so eine Erschütterung. Aber für mich war das damals genau richtig, das so zu machen.
Das war eine Zeit, in der Sie Ihre ersten Comics eben auch veröffentlicht haben, parallel zu der Berufsausbildung, die Sie gemacht haben, in der Comics ja ganz anders, eine ganz andere Funktion hatten als heute. Und es waren halt Zeichnungen für Kinder vor allen Dingen. Es gab ja auch keine Erwachsenen-Comics oder Graphic Novels oder so. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass Sie immer deftig unterwegs waren. Sie nennen das selbst schnöden Schweinkram, was Sie da geschrieben haben. Das Bayerische Landesjugendamt wollte Ihren Comic Bullenklöten damals auf den Index setzen. Hat Sie das damals bedrückt oder eher erfreut?
Ja, es gab schon eine gewisse Aufregung, denn wenn die damit durchgekommen wären, hätte ich mich schon fragen müssen, wie mache ich denn jetzt weiter als Comiczeichner? Ne? Also, das war ja damals, also da waren 2 Sachen, die da mitspielten. A, wie Sie gerade sagten, Comics galten damals noch als Kinderlektüre. Es gab Mickey Mouse und Asterix und sonst gab es halt nicht so viel. Und Schwulsein war natürlich noch, also wir reden jetzt hier aber von den Mitte der 90er schon, da war schon einiges passiert, aber es war halt in Bayern doch noch nicht so angekommen. Und die sahen da, dass ich ein Buch gemacht habe, nach dem bewegten Mann wohlgemerkt, da wollte ich ein bisschen mich freistrampeln, ich fühlte mich so beobachtet. Der bewegte Mann ist ja eigentlich eine ziemlich harmlose Geschichte, da passiert an Sex jetzt nicht so viel Drastisches, sag ich mal. Und ich habe aber auch eine schwule Fangemeinde, die war vorher von mir schon andere Sachen gewohnt und die wollte ich mal wieder bedienen und habe dann Bullenklöten gezeichnet, wo es dann auch über ein paar Panels auch deutlich zur Sache geht. Und das hat wohl irgendein Schüler unter der Schulbank gehabt in Bayern und der Lehrer hat das gesehen und dann ging das da seinen Gang. Aber die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat das dann zur Kunst erklärt, hat erklärt, dass es Comics für Erwachsene gibt und das Buch wäre ja schwarz-weiß, das würde Kinder und Jugendliche ja gar nicht interessieren. Die Begründung fand ich super. Überhaupt las ich diese Begründung fast wie eine Kaufempfehlung. Also da war schon damals klar, dass die Bayern ein bisschen anders ticken als die Nordrhein-Westfalen.
Jetzt gibt es in diesem Jubiläumsband viele bisher unveröffentlichte Strips, vor allem von Konrad und Paul. Das sind ihre beiden Hauptcharaktere, war eben schon erwähnt. Die beiden sind extreme Gegensätze, ein schwules Pärchen. Der eine ist Paul, naiv, kindlich, so ein Partygänger. Und ich formuliere es mal so, ein wirklich leidenschaftlicher Verfechter und Praktizierer der körperlichen Liebe. Und er lebt zusammen mit dem schöngeistigen, bedachten Konrad, der ist Klavierlehrer, der ist ein Liebhaber von Kammermusik. Wie viel haben denn diese beiden mit Ihnen gemeinsam, diese beiden gegensätzlichen Typen?
Ja, das sind absolut zwei Seelen in meiner Brust, wobei ich sagen muss, jetzt mit meinem Älterwerden mutiere ich langsam ein bisschen mehr zum Konrad.
Zum Klavierlehrer.
Ja, leider. Also ich meine, was heißt leider? Ich entdecke gerade Beethoven und finde das ganz wunderbar. Das kann man sicherlich auch, wenn man jünger ist, aber mir passiert es halt erst mit 65. Egal, aber Konrad und Paul sind... Ich hatte immer so eine Winter- und so eine Sommerseite. Im Sommer war ich eher der Paul, also der keine Party ausließ und so und auch Sex und alles irgendwie mitnehmen. Und im Winter war ich immer eher der leicht Depressive, der so auf dem Sofa saß und gerne klassische Musik hörte. Und diese beiden Gegensätze sind sehr in diesen beiden Knollennasen drin. Deswegen fallen mir die Dialoge auch so wahnsinnig leicht. Also ich nehme den Laptop und sofort geht das los. Paul sagt dies und Konrad entgegnet das. Und da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das plumpst mir so nur so aufs Papier. Und das ist sehr schön zu wissen, dass es da eine Welt gibt, die dann wirklich mir leicht fällt. Anders als die Nibelungen, die jetzt im Mittelalter da spielen, sind Konrad und Paul mir sehr, sehr nah. Ja.
Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie scheitern gerade so ein bisschen an den Nibelungen oder sind blockiert an der Stelle, machen Sie dann zwischendurch mal so eine Fingerübung eben mit Konrad und Paul, um wieder ins Schreiben und Malen zu kommen?
Das habe ich jetzt vor, nachdem ich festgestellt habe, dass es tatsächlich eine Schreibblockade ist. Das habe ich ja nie so für mich angenommen, diesen Begriff. Und da steht, wenn man das googelt, da gibt es ja Tipps, wie man da vielleicht auch wieder rauskommen kann. Und da steht, dass man dann Sachen tun soll, die einem leicht fallen und die schweren Sachen dann erstmal wieder ein bisschen in den Hintergrund schieben, wieder rangeht, wenn man wieder in Form ist. Und das habe ich jetzt vor, ja. Eigentlich ist es sehr unprofessionell, in so eine Krise reinzufallen, aber ich glaube, ich war nie Profi. Also Ich hoffe immer, dass es gut geht. Ich nehme einen Stift und fange an. Und jetzt bin ich auf 80 Seiten mit den Nibelungen, teilweise schon farbig. Das ist ja dann auch irgendwann, wie hier in Köln, die Oper. Ne? Also die wird auch nicht fertig. Bisschen, ja. Und da ist es dann aber auch zu spät zu sagen, ich kloppe das Ganze in die Tonne, ich mach's nicht. Das wäre auch schade.
Über den Punkt sind Sie schon weg. Und 80 Seiten klingt schon mal nach einem großen Schritt eigentlich.
Das ist zu viel, um es in den Papierkorb zu schmeißen. Aber es ist auch... Das ist vielleicht ein Viertel der Geschichte. Ne? Das wird ein dickes Ding. Ja. Und ich werde es fertig kriegen. Ich habe schon oft so Krisen gehabt, aber noch nie so langanhaltend. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass ich da so, dass die Monate vergehen, wie das ja sowieso im Alter so ist, dass die Zeit so gefühlt wahnsinnig schnell vergeht. Und jetzt sitze ich plötzlich da und denke, wow, seit einem Jahr sitzt du an diesen 80 Seiten. Das darf ja nicht wahr sein. Mhm.
Was ich interessant finde an diesem Konrad und dem Paul, dass die älter werden. Es gibt ja Figuren in Comics, die werden nicht älter. Also Asterix haben Sie erwähnt, die Peanuts oder im Fernsehen auch die Simpsons. Die bleiben ewig so, wie sie sind. Aber Konrad und Paul, die sind über die 40 Jahre, die Sie, die beiden inzwischen zeichnen, auch älter geworden. Damit ist klar, dass auch die Geschichte der beiden ein natürliches Ende haben wird. Anders als zum Beispiel bei Asterix, der ja inzwischen auch von anderen Künstlern gezeichnet und getextet wird. Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen, die altern zu lassen?
Einfach, weil ich das spannend finde und weil mir das auffiel. Das Lucky Luke ist immer so Ende 20, 30 oder sowas. Mhm. Die Peanuts sind nie in die Pubertät gekommen. Warum altern die eigentlich nicht? Und bei mir ist es, wie gesagt, Konrad und Paul sind mir sehr, sehr nahe und es würde mich langweilen und ich könnte das wahrscheinlich auch nicht mehr so überzeugend erzählen, dass Paul da jetzt noch irgendwie in die Szene sich reinstürzt und Party hat und Sex mit den geilsten Kerlen oder so. Das war früher so und das kann jetzt eigentlich nicht mehr so sein. Und Paul, ich habe mir 3 Jahre Vorsprung gegeben. Ich gucke mir das so an.
Das heißt, die sind jetzt 62, die beiden.
Genau, die sind 62. Ich führe die Serie gerade jetzt nicht weiter, weil mit den Nibelungen bin ich ja zugange. Aber ich bin 65 und Paul wird jetzt dann 63 werden. Und ich gucke mir das so mit ein bisschen zeitlichem Abstand an, was mir so passiert, um es dann Paul treffen zu lassen. Also wenn ich den wieder zeichne, dann, der geht mir jetzt schon auf den Wecker mit seinem Gejammer. Aber so ist es halt. Ich finde es spannend, auch dieses Thema älter werden mit all dem, was da auch Unschönes passiert, die ganzen gesundheitlichen Sachen. Also mir geht's gut, aber Cholesterinwerte und Testosteron ist nicht mehr so, wie es war. Und das passiert uns allen ja, wenn wir das zweifelhafte Glück haben, älter zu werden. Ich sage zweifelhaft, weil ich hatte ja auch die AIDS-Krise mitgemacht und habe da ein Buch drüber gemacht damals. Und es gab Freunde und besonders ein lieber Freund ist da elendig gestorben, mit 40 gerade mal. Also ich bin sehr vorsichtig zu klagen, dass ich älter werde. Aber trotzdem ist es ja spannend, was der Körper so macht und wie es weitergeht. Wenn ich meine Eltern sehe mit Mitte 90, so alt möchte ich vielleicht gar nicht werden. Mhm. Es ist spannend für einen Comic und gerade für einen lustigen Comic ist es tatsächlich ein Feld, das so noch nicht beackert wurde.
Ja, Sie haben große Themen angefasst. Sie haben es gerade gesagt, AIDS. Sie haben sich beschäftigt in Comicform mit religiösem Fanatismus, auch mit der Schöpfungsgeschichte. Gibt es denn ein Thema, über das Sie nicht zeichnen oder schreiben würden?
Also die aktuelle Politik zum Beispiel, das ist ja etwas, was uns alle beschäftigt oder auch bedrückt, aber da sehe ich mich nicht als den Mann. Also ich fange jetzt nicht an, zeitnah politische Themen zu kommentieren. Das ist auch nicht mein Job. Also da gibt es Cartoonisten, die machen das sehr viel besser. Ich würde jetzt nicht anfangen, Politiker zu karikieren. Das wäre nicht mein Ding. Wobei die Depressionen, die man ja allerorten hat, auch in meinem Freundeskreis, wenn wir früher zum Kaffee trinken, zum Käsekuchen lustige Gespräche hatten, dann muss nur irgendeiner den Namen Donald Trump oder Alice Weidel sagen und sofort gehen die Gespräche in die tiefere Etage und alle sind ein bisschen bedrückt. Das ist wieder komisch, ne? Also dieses nicht aus dieser sorgenvollen Schleife rauskommen, da sehe ich dann auch schon wieder Potenzial, dass ich das auch in meine Dialogen packen könnte. Aber so richtig politisch, ich glaube, das bin ich einfach nicht. Ich bin politisch, aber nicht so sehr in meinen Inhalten.
Der Comiczeichner Ralf König ist unser Gast vor 8, anlässlich seines 65. Geburtstags, an diesem Freitag. 1960 im westfälischen Soest geboren, hat er die Hauptschule gemacht, eine Tischlerlehre und hat während seines Coming-outs, wir haben es gehört, die ersten Comics gemacht, mittlere Reife nachgemacht und studiert an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. Wann ist Ihnen denn klar gewesen, Herr König, dass Sie mit Comics, das, was Sie sich gewünscht haben, was Sie wirklich wollten, dass Sie damit Ihren Lebensunterhalt verdienen wollen und auch können?
Das ging sehr geschmeidig, nachdem mein Kunststudium zu Ende ging. Ich habe 1987 drei Bücher gemacht, die dann auch sofort knallten. Also das war das Kondom des Grauens und der bewegte Mann, vor allen Dingen bei Rowohlt. Der verfolgt mich ja jetzt noch. Also in jedem Zeitungsartikel, wo mein Name steht, in Klammern der bewegte Mann. Irgendwann ist auch mal gut, weil die Leute meinen dann auch oft den Film, ne? Gar nicht mal den Comic, aber okay. Und Lysistrata, das waren also drei Titel, die damals echt durch die Decke gingen. Und seitdem habe ich das große Glück, als Comiczeichner in einem Land, wo Comics gar nicht so sehr geschätzt werden, anders als in Belgien oder Frankreich, dass ich davon leben kann. Da bin ich sehr, sehr dankbar auch nach 45 Jahren, dass ich immer noch so eine treue, große Leserschaft habe, die zugreift und immer noch das kauft. Das muss ich sagen, das rührt mich. Das ist toll.
Wenn Sie oder wenn wir in Deutschland nicht so eine Comic-Tradition haben oder die nicht so schätzen, wie Sie es gerade formuliert haben, die Comiczeichner, welche Comics haben denn Sie beeinflusst in den 70er, 80er Jahren?
Ja, ich erwähnte gerade die Underground-Comics, ne, die sich an Erwachsene richteten und die schon ziemlich schweinisch waren. Das hat mir gut gefallen. Und ich hatte immer meine Idole, das war anfangs dann eben Robert Crumb, vorher aber auch schon Charles Schulz mit den Peanuts. Als Kind habe ich die schon geliebt und versucht nachzuzeichnen. Donald Duck natürlich, das ist klar. Später war dann aber ein Urknall die französische große Zeichnerin Claire Bretéché, die die Frustrierten gezeichnet hat. Ja. Auch beim Rowohlt Verlag damals wurden die veröffentlicht. Das hat mir wirklich eine Tür geöffnet, dass es Comics geben kann, wo Leute einfach auf dem Sofa sitzen und ganz normale alltägliche Gespräche führen. Das war vorher so nicht. Ich kannte eigentlich nur Weltraum und eben Cowboys oder was Abenteuer-Comics. Und dass dieser banale Alltag so komisch sein kann, das habe ich bei Claire Bretéché gelernt. Und sowas wollte ich für Schwule machen. Und ja, es hat geklappt.
War Claire Bretichet zu sehen?
Die Alben waren bei Rowohlt und das war für mich immer ein Festtag, wenn es ein neues Album gab von Claire Bretichet. Da habe ich immer den Stecker aus dem Telefon gezogen und habe mich wunderbar amüsiert. Aber die Zeichnungen sind heute noch unerreicht. Vieles von ihr ist gar nicht übersetzt worden auf Deutsch. Das, wenn ich mal in Paris bin, kaufe ich mir da ihre Alben. Sie ist auch leider inzwischen verstorben. Ich kann kein Wort Französisch, aber ich ergötze mich geradezu an diesen tollen Zeichnungen.
Das heißt, Sie müssen die gar nicht in Deutsch lesen, um sie trotzdem zu verstehen?
Verstehen tue ich sie nicht. Was Sie da sagen, ist natürlich auch interessant. Aber die Zeichnungen sind an sich schon so komisch, dass ich eine große Freude habe, da durchzublättern.
Und Lucky Luke, auch einer Ihrer Kindheitshelden, den haben Sie mal selber zeichnen dürfen.
Genau, als Lucky Luke 70 wurde, Mitte 70, da bekam ich das Angebot, ein Lucky Luke-Abenteuer zeichnen zu dürfen. Es gibt diese Hommagen, also die lassen andere Zeichner an Lucky Luke ran. Und da war ich dann einer derjenigen, die das mal durften, was ich als große Ehre empfand. Und ich habe das auch sehr ernst genommen und habe das, glaube ich, ganz gut gemacht, weil in Frankreich das Buch auch ziemlich erfolgreich war. Aber Asterix machen sie sowas nicht, die haben da Angst um ihre Figur, aber bei Lucky Luke sind sie ein bisschen lockerer, da lassen sie dann auch mal einen ran. Und bei mir hatten sie ein bisschen Angst, dass ich Lucky Luke schwul mache, was ich nie vorhatte. Warum sollte der plötzlich schwul sein nach 75 Jahren? Aber es war klar, dass ich eine schwule Cowboy-Geschichte erzähle und das habe ich auch gemacht und ist wohl geglückt.
Und die Asterix-Verleger sagen, die ist so rein, die Figur, so pur, da darf kein Einfluss von außen ran, oder wie ist das zu verstehen?
Ja, die sind da sehr viel strenger. In den 90ern gab es mal so eine Asterix-Parodie, da war ich auch dabei. Da haben verschiedene Zeichner irgendwie sich über Asterix ein bisschen lustig gemacht und ich hatte da auch so eine Geschichte. Das waren 4 Seiten oder so, wo die Gallier, da gibt es schwule Gallier, die dann auch den Zaubertrank trinken und dann eben sich über die Römer hermachen, die gut aussehenden. Das fanden die nicht so toll. Ja. Das wurde dann auch, glaube ich, es gab dann Ärger über dieses Buch und es durfte auch nicht mehr vertrieben werden und keine Ahnung.
Jetzt konnte man eben schon raushören, dass Sie gar nicht so begeistert darüber sind, wenn hinter Ihrem Namen in der Klammer der bewegte Mann auftaucht und auch immer wieder erwähnt wird. Aber das war natürlich als Comic, als Ihr Comic und auch als Film ein gigantischer Erfolg. Ich glaube, der zweiterfolgreichste Film in der deutschen Filmgeschichte 1994. Wie blicken Sie heute auf dieses Werk und auf diesen Film? Denn das war ja nicht nur für Sie ein großer Schritt, sondern wahrscheinlich auch für die ganze queere Bewegung.
Also ich habe dem Film und dem Buch erstmal natürlich viel zu verdanken. 1987 habe ich das Buch gezeichnet, als erstes Buch beim Rowohlt Verlag. Ich selber habe an einen Erfolg gar nicht so geglaubt. Mein Lektor war da sehr überzeugt.
Warum haben Sie nicht dran geglaubt?
Weil ich dachte, bis dahin hatte ich ja nur in schwulen Kleinverlagen meine Bücher veröffentlicht. Mhm. Und ich dachte, wenn in Anführungsstrichen nur meine schwulen Leser das Buch kaufen, dann wird das für Rowohlt ein Flop sein. Deswegen habe ich mir auch eine Geschichte überlegt, die dann auch Heteros anspricht. Das war ja schon auch so gewollt. Und trotzdem dachte ich, das könnte auch schief gehen. Aber ging nicht schief. Es ging durch die Decke und Jahre später gab es dann diesen Film. Das war die richtige Geschichte zur richtigen Zeit. Aber es ist nun auch echt ein paar Jahre her. Und ich habe danach noch so viele Bücher gemacht, die ich jetzt persönlich auch oft besser finde. Der bewegte Mann ist dann, nachdem der Film da war, da gab es noch eine Fernsehserie, mit der ich nun gar nichts zu tun hatte, die ich auch ziemlich schlimm fand. Es gab sogar ein Musical in Hamburg, da wurde der bewegte Mann gesungen und getanzt. Da saß ich im Publikum und ein Journalist hat mich wohl gesehen und beschrieb das ich glaube, es stand in der Zeit oder so. Ich hätte geguckt, wie jemand, dem bei vollem Bewusstsein der Arm amputiert wird. So schlimm kann es nicht gewesen sein, aber es war so ein bisschen egal. Ne? Also die Geschichte funktioniert auch heute nicht mehr so. Also dass ein gut aussehender Hetero in die schwulen Szene kommt und alle sind aufgeregt, das ist vorbei. Aber wie gesagt, ich bin dankbar, die Geschichte hat mir sehr viel gebracht, die Verfilmung auch. Aber dass die Medien immer wieder das zitieren müssen, um meinen Namen irgendwie einzuordnen, das finde ich auch ein bisschen mager so.
Also der Heterosexuelle, das ist Axel, gespielt in dem Film von Till Schweiger. Das ist eben das Bild, was man so damit verbindet, der eben in die schwulen Szene kommt. Sie haben es beschrieben, das führt dann zu Missverständnissen. Hat denn dieser Film Ihr Publikum verändert? Man sagt, dass Ihre treuesten Anhänger inzwischen, also Ihre Ultras gewissermaßen, heterosexuelle Frauen sind. Ist das so?
Ja, das, also da sind natürlich erstmal die schwulen Männer, da sind auch lesbische Frauen, da sind aber auch viele Hetero-Frauen. Überhaupt mein Erfolg, ich kann mir das nur so erklären, dass ich immer noch von Comiczeichnen leben kann nach 45 Jahren, das spricht irgendwas an. Also bei mir sitzen Schwule auf dem Sofa und unterhalten sich über Sex. Ne? So, dass sie den hatten, dass er vielleicht missglückt ist oder dass sie Komplexe haben oder dass, keine Ahnung. Und ich wage zu behaupten, dass es bei Heteros, kommt das sicherlich auch vor, aber nicht allzu oft. Schwule erzählen da einfach am Kaffeetisch über solche Dinge. Und diese Lockerheit in den Dialogen und auch durchaus der Unterschied, was passiert, wenn zwei Männer aufeinander oder übereinander herfallen und wenn das Mann und Frau tun, dieser Geschlechterkampf fällt bei mir weg in den Geschichten. Ne? Also da Mann und Frau, das ist immer gleich so ein, da, die Frau muss aufpassen, dass sie nicht falsch behandelt wird oder missverstanden und muss sich erwehren. Schwule wären froh, wenn gut aussehende hetero Männer kämen und sie anbaggern würden. Also diese Unterschiede sind es, glaube ich, die das Ganze interessant machen und auch sehr, sehr komisch. Und deswegen habe ich, glaube ich, sehr, sehr viele, oder ich weiß nicht, glaube ich, ich weiß, ich sehe das ja bei Lesungen und bei Signierstunden, dass ich sehr, sehr viele heterosexuelle Frauen habe, die meine Sachen gerne lesen.
Jetzt sind Sie gerne politisch unkorrekt und politisch unkorrekt ist lange Zeit als ja, witzig empfunden worden. Heute wird sehr vieles als diskriminierend wahrgenommen. Das haben Sie auch erfahren mit einem Wandbild im queeren Zentrum in Brüssel. Das ist in die Kritik geraten. Wie gehen Sie um mit dieser Kritik? Verändert die Ihre Arbeit, Ihr Denken?
Ich war irritiert, als es mit Brüssel passierte. Da gibt es so ein Wandbild, so ein Gruppenbild mit Dame, sag ich mal, so ein paar Knollennasen. Ich habe versucht, alle irgendwie abzubilden, habe aber damals noch die Hälfte vergessen. Und da gibt es halt in der Mitte gibt es eine Drag Queen, die ein bisschen belämmert guckt, so eine etwas dicke. Und es gibt eine schwarze Lesbe, die dem Betrachter entgegenspringt. Und das wurde dann besprüht als rassistisch und transphob, weil man mir unterstellte, dass die Lippen, die die schwarze Lesbe hat, dass das halt quasi die Lippen sind, die man früher, um halt ja. Leute zu diskreditieren, gezeichnet hat. Was ich aber nie gemeint habe, die hat dicken roten Lippenstift drauf. Alle meine Figuren, die Lippenstift drauf haben, ob das eine Trans ist oder Paul Schwester Edeltraut, die haben einfach diese Lippen. Das ist für mich Comicsprache. Aber okay, das habe ich mir zu Herzen genommen. Vielleicht, da hätte ich vielleicht vorher ein bisschen sensibler sein können, dass man das missverstehen kann. Die Drag Queen allerdings, da wurde mir behauptet, das sei kein Transvestit, also, ne, sondern ein Transsexueller, der traurig guckt, weil er Haare auf den Oberarmen hat. Und da muss ich sagen, da hebe ich die Hände. Also das habe ich nie gedacht und auch nie gemacht und gezeichnet. Aber ich habe gelernt, dass das eine oder mehrere Generationen inzwischen in der LGBTQ-Szene gibt, die meine Comics nicht mehr kennt, weil sie zu jung sind, weil sie noch nie ein Buch von mir gelesen haben und deswegen auch den Kontext nicht sehen. Und dann sehen die so ein Bild und dann heißt es sofort diskriminierend. Ne, so. Und das ziehe ich mir nun wiederum nicht an. Also ich habe überhaupt nicht den Anspruch, auch die ganz Jungen noch zu erreichen. Ich mache meine Comics mit Konrad und Paul für meine Lesergeneration. Das sind plus minus 10 Jahre, sag ich mal, die Leute. Und ich freue mich über jüngere Leser, aber ich weiß, das ist schwierig zu erreichen. Ich wundere mich nur, dass es da aus den Reihen nicht auch mal Cartoonisten und Comiczeichner gibt oder Comiczeichnerinnen gibt, die mal so ein bisschen sich was trauen. Das ist alles, also wenn es was gibt, es gibt sehr wenig, dann ist es eher harmlos. Und da fürchte ich, dass diese Selbstironie und diese Angst vielleicht vor dem Shitstorm, wenn man irgendwas zeichnet, wo jemand beleidigt oder sich verletzt fühlt oder so, dass das sehr fatal zu so einem Hemmschuh geworden ist und dass es da viele Talente vielleicht draußen gibt, die aber gar nicht auf die Idee kommen, überhaupt noch sowas zu zeichnen, wie ich das damals gemacht habe.
Aber hindert Sie das denn daran, aufzuhören? Die treten ja gewissermaßen langsam ins Rentenalter ein, mit 65, Renteneintrittsalter langsam. Können Sie nicht aufhören, weil Sie die Fahne hochhalten?
Die Fahne halte ich nicht hoch. Ich will nur nicht aufhören, weil ich nicht aufhören will, weil ich einfach Lust habe, Geschichten zu erzählen. Ich habe eine gute Idee zu den Nibelungen und ich will das zeichnen. Da muss ich halt jetzt durch, wenn es ein bisschen schwerer wird. Ja, wird ja vielleicht dann auch einfacher, wenn ich mal wieder dran bin. Aber solange ich Ideen für Comics im Hinterkopf habe, weiß ich nicht, warum ich aufhören sollte. Ich hoffe, dass ich nicht peinlich werde. Es gibt ja gerade im Filmbereich, sage ich mal, so die gealterten Regisseure, da packt man sich ja manchmal an den Kopf, wie sie ihr eigenes Lebenswerk kaputt machen, Ridley Scott und solche Leute. Ich hoffe, dass ich keinen alte weiße Männerhumor mache, wo alle die Augen verdrehen, sondern dass es weiterhin irgendwie cool bleibt. Aber das müssen andere entscheiden, das kann ich nicht.
Dann dabei jedenfalls mal viel Glück. Sie haben für die Geburtstagsfeier längere Zeit einen Saal gesucht. Haben Sie inzwischen einen gefunden?
Nein, ich mache dieses Jahr überhaupt gar nichts. Das war mir auch zu kurzfristig. Ich denke an sowas nicht. Und der 65. war dann da und dieses Buch war dann da als Geburtstagsbuch ganz deutlich. Und da rief mich halt ein Freund, dem ich es geschickt habe, aus Dortmund an, ob ich den feiere, weil sie würden ihren Urlaub planen wollen. Und wenn ich feiere, dann sind sie da. Da kam überhaupt der Gedanke, dass ich noch feiern kann. Das war aber erst vor 6 Wochen oder so. Ich habe keinen Saal gekriegt. Und dieses Jahr mache ich wirklich gar nichts. Vielleicht mache ich irgendwas für mich. Mal gucken, ob ich mir einen schönen Tag mache. Aber feiern vielleicht dann den 66. nächstes Jahr. Da fängt das Leben doch bekanntlich erst an.
Udo Jürgens ist
es. Genau. Das, ne? Und das ist zwar eine dreiste Lüge, aber ich nehme es mal. Die 66 ist eine sympathische Zahl. Und da habe ich vielleicht dann mehr Vorlauf, dann auch vielleicht eine dicke Party zu machen. In diesem Jahr lasse ich es einfach bleiben.
Machen Sie sich einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank an unseren Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend, Ralf König.
Ich danke auch. Tschüss.